Moin Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fritzbox. Präsentiert von unserem Freund und Partner Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Fritzbox mit Lotte von Bridge and Tunnel. Ich habe es diesmal beim ersten Mal richtig gesagt. Ich
wurde
letztes Mal von Conny gerügt. Wie geht's dir? Hast du gut hergefunden?
Ich habe fantastisch hergefunden. Ich musste ja von der Elbinsel Wilhelmsburg hierher reisen, aber es hat geklappt. Ich war überpünktlich.
Das stimmt. Wie bist du gekommen?
Mit den Öffis. Schön mit unserer S-Bahn und dann mit dem Fünferbus.
So soll es sein. Wir waren jetzt ja, das ist auch schon wieder eine Weile her.
Ein paar Wochen her.
Waren wir ja bei euch und haben uns mal so ein bisschen umgesehen. Vielleicht kannst du ja, aber bevor wir uns jetzt hier wieder ins Gebrabbel stürzen, einmal kurz erklären oder erzählen, wer du bist, wo du herkommst.
Ja, und was wir überhaupt machen, dass ihr uns besucht habt, ne?
Genau.
Ja, ich bin Lotte und ich mache mit meiner Partnerin in Crime, Conny, zusammen das schöne Label Bridge and Tunnel. Und wie schon gesagt, wir sitzen in Wilhelmsburg und haben da eine eigene Textilproduktion. Was uns besonders macht, also Textilproduktion ist, glaube ich, schon ein bisschen besonders, gibt es nicht mehr so viel in Deutschland oder in Norddeutschland, besonders nicht. Aber was uns nochmal extra besonders macht, ist, wir haben ein Team aus, würde ich sagen, multiprofessionellen und multinationalen Menschen aus aller Welt, die zwar richtig toll sind in dem, was sie bei uns machen, nähen und alles, was mit Nähen und Nähmaschinen zu tun hat, aber die häufig keine Zeugnisse haben, wo drauf steht, dass sie das in Deutschland gelernt haben. Liegt auch manchmal daran, dass sie aus anderen Ländern kommen, auch nicht so gut Deutsch sprechen. Die hatten auf jeden Fall vorher Probleme, überhaupt eine feste Anstellung zu finden. Und bei uns haben sie einen festen Job. Das ist Besonderheit Nummer eins. Besonderheit Nummer zwei ist, wir fertigen fast all unsere Designs aus Altkleidern, also momentan aus abgelegten Jeans. Leben also in einer Welt aus blauem Denim und lassen daraus schöne neue Teile fertigen.
Kann ich nur bestätigen, ich war ja da.
Es sieht bei euch aus wie im Jeansladen.
Ja, tatsächlich, hat immer so einen kleinen H&M-Touch, bis man sich die Hosen ein bisschen genauer anguckt und merkt, dass da ein paar Löcher drin sind. Aber was bei euch ja total im Mittelpunkt steht, und das finde ich total schön, ist ja so die zweite Chance, nennt ihr das
genau, ja
so ein bisschen. Dass ihr Leute wieder mit aufnehmt oder Leuten die Chance gibt, wieder irgendwie Fuß zu fassen in der Gesellschaft oder vor allem in der Arbeitswelt.
Stattzufinden und gesehen zu werden mit dem, was sie können und machen, ne?
Was ich total wichtig finde, weil ich zum Beispiel bin ja auch eigentlich so ein Typ auf eine gewisse Art und Weise, wenn du jetzt mal nach meinen Zeugnissen gehen würdest, würde man jetzt nicht wirklich viel von mir erwarten, so in dem Sinne, wo es, glaube ich, ja auch unterschiedliche Typen von Menschen gibt, einfach in dem Sinne. Es gibt ja Leute, die können einfach super gut mit der Schule und da funktioniert es direkt und es gibt Leute natürlich auch, wie in eurem Fall, die dann irgendwie geflohen sind oder wie auch immer.
Die ihre Zeugnisse zum Beispiel gar nicht dabei haben. Ja, oder es gibt vielleicht auch viel zu enge Raster und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die nicht in jedes Raster einfach so reinpassen. Ne? Vielleicht das, was du jetzt machst, lieber Fritz, hat ja vielleicht das Berufsinformationszentrum von dir gar nicht abgefragt damals.
Nee.
Das hättest du dir gar nicht träumen lassen, dass es so einen Job überhaupt gibt. Ne? Und ich glaube, das ist das, was wir auch ein bisschen mit unseren MitarbeiterInnen machen, denen zu zeigen, dass es möglich ist, mit der eigenen Leidenschaft auch Geld zu verdienen.
Nee, das ist ja bei mir ähnlich so. Irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie ich hier genau gelandet bin, aber irgendwie bezahlen mich die Leute am Ende des Tages dafür.
Scheint also gut zu sein.
Ja, weißt du, Eigenlob stinkt, aber ich mache auf jeden Fall das eine oder andere richtig, würde ich sagen.
Und so ist es bei unseren Leuten auch. Wir zahlen denen echtes Geld dafür, dass sie was können, was andere Leute anscheinend nicht können und deswegen von uns kaufen möchten. So.
Wie seid ihr denn da gelandet? Du selbst kommst ja quasi aus der Textilproduktion, du bist
Ich bin Textildesignerin, das habe ich studiert. Das geht eher in so eine Richtung, ich würde fast sagen so Grafikdesign, das ist um die Gestaltung von Flächen, aber ich bin leidenschaftliche Selbermacherin mhm. immer gewesen und habe schon 2013 mit Conny gemeinsam einen Coworking-Space für textile Tätigkeiten eröffnet in Wilhelmsburg. Und den haben mhm. wir ein paar Jahre da gespielt mit ganz vielen Workshops und mit tollen Leuten, die da irgendwie nähen konnten und haben dann irgendwie gemerkt, dass können wir vielleicht noch auf ein anderes Niveau heben, weil wir immer mehr Leute kennengelernt haben, die gesagt haben, ich habe zwar die Design-Idee, aber ich habe niemanden, der es fertigt. Oder ich würde gerne nähen, aber ich habe gar nicht den Platz oder die Ressourcen, das zu Hause zu machen. Und da haben wir gedacht, oh, das verheiraten wir doch mal und machen mal unseren eigenen Produktionsbetrieb auf. Mhm. Das passt wie so ein bisschen eine Schnapsidee, würde ich jetzt sagen.
Ja, Schnapsideen.
Immer gut.
Ja, ja, ja. Erzähl weiter, sorry.
Ja, so ist es irgendwie. So ist es dazu gekommen. Und durch diese Lage in Wilhelmsburg haben wir halt gesehen, dass bei uns in der Nachbarschaft echt wahnsinnig viele Menschen mit Talenten unterwegs sind, die aber viel Tagesfreizeit haben. Das haben wir gemerkt, indem wir mittwochs immer einen deutsch-türkischen Nähclub bei uns in den Räumen beherbergt haben, die am Mittwochvormittag einfach richtig tolle Fest- und Brautkleidung, würde ich fast sagen, genäht haben für sich selber und ihre Verwandten. Wo wir uns dann gefragt haben, wer hat denn Mittwochvormittag Zeit für solche aufwendigen, tollen Sachen? Ja, nur Leute, die keine andere Arbeit haben. Und da haben wir dann gemerkt, aha, es gibt also Schätze, die man da noch erheben kann und Talente, die man da irgendwie vielleicht mal nutzen kann. So.
Was ich aber so interessant finde, wie du gerade sagst, irgendwie der türkisch-deutsche Nähclub, würdest du sagen, dass so ein bisschen die Nähkunst, so sag ich mal, was ja, sag ich mal, so zwei, drei Generationen vor uns, oder sag ich mal, bei meiner Mutter noch viel mehr als bei mir, aber jetzt großmütterlich mal gesehen, ja, dann sage ich noch viel mehr irgendwie drin war, dass das hier so ein bisschen verloren geht, so dieses Selbstmachen.
Ja, kann ich dich ja auch fragen. Hast du in der Schule noch so Nähskills gelernt?
Tatsächlich,
in der Grundschule.
In der Grundschule hatten wir so, findest du, in der dritte Klasse an, dass wir so Wahlpflichtfächer hatten. Und dann, war halt so meine Taktik, ich wollte natürlich Sport, aber man musste zwei auswählen und irgendwie dachte ich dann so, wenn ich
und Sport nähen, war voll, dann nehme ich.
Ja, dann war so gut, dann ich habe irgendwie bin ich dann beim Nähen gelandet. Mhm. Fand ich am Ende auch tatsächlich gar nicht so blöd. Ich habe jetzt nicht viel davon behalten, aber ich habe meinen eigenen Teddy genäht.
Ja, das ist doch toll.
So ein bisschen aus wie nach dem Waldbrand, aber so war halt jetzt nicht der schönste Teddy, aber ich habe ihn geliebt, es war halt mein Teddy, da habe ich es jetzt gebastelt. Cool. Also.
Ja, aber ich glaube, ganz vielen geht es so, dass diese Skills im Grunde nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, es steht nicht auf dem normalen Lehrplan, dass die Kinder, die jetzt nicht Sport wählen als Wahlpflichtfach, bitte auch lernen, wie man einfache oder auch vielleicht kompliziertere Näh- und Stopfreparaturarbeiten macht, auch weil es einfach super günstig ist, Mode in Deutschland so zu kaufen, wenn die kaputt ist. Es wird nicht so viel repariert.
Weil das war auch tatsächlich so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte, weil es ist ja tatsächlich so, ich weiß, dass wir es auch darüber hatten, so, dass man die Jeans natürlich nur, weil jetzt einmal ein Loch drin ist, ja nicht direkt wegschmeißen muss, sondern man kann die nochmal stopfen lassen und garantiert auch noch ein zweites Mal. Mhm. Und wenn man Glück hat, auch noch ein drittes Mal, je nachdem, wie groß das Loch am Ende ist.
Machst du vielleicht aber nur, wo du gerade sagst, stopfen lassen, dann bringst du das ja vielleicht zum tollen Änderungsschneider oder Änderungsschneiderin. Machst du vielleicht, wenn deine Jeans dir gut gestanden hat und auch gewisse Qualität hat und deswegen du glaubst, dass sie noch länger durchhält. Wenn deine Jeans, die vielleicht 15,99 € gekostet hat, wenn die kaputt ist, dann also und du musst nochmal 15 € für die Reparatur bezahlen und weißt, dann hält die auch nur noch 2 Wochen, bin ich mir nicht sicher, ob das jeder so also machen würde.
Da würde ich mir sogar selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Hose für 15 € gekauft.
Ah, das ist gut.
Ich denke mir so, das kann einfach nicht gut sein. Es kann auch nicht stimmen.
Ja, das kann nicht
gut sein. Da muss irgendjemand wurde da verarscht.
Irgendjemand bezahlt dann dafür den Preis.
Irgendjemand wurde dafür gefühlt.
Aber jetzt versetz dich in die Lage derer, die vielleicht gar nicht das Geld haben, eine viel teurere Hose zu kaufen als 15 €. Ne? Also 15 € ist für manche Leute viel Geld. Da ist es klar, dass man dann natürlich nicht 3 Monate spart für eine teurere Hose. Also es ist einfach so, Mode ist in Deutschland günstig verfügbar und deswegen auch nicht unbedingt wird nicht unbedingt repariert oder irgendwie noch umgearbeitet oder so. Und das ist fast wie so ein Wegwerfprodukt für viele Leute. Und es landen auch ganz, ganz viele Klamotten einfach ungetragen im Müll oder in Altkleidern.
Ich habe gerade ein Bild aus Chile gesehen, dass sie da irgendwie in irgendeiner Wüste, glaube ich, irgendwie jedes Jahr mehrere, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine komische Zahl war, aber einfach in der Wüste Textilien abgeladen werden,
ja,
und verkauft wurden.
Ja, wo soll man damit hin? Es werden immer neue Textilien auf den Markt gepusht. Also so viel Platz kann es gar nicht in deinem Schrank machen.
Aber nochmal zurück hier zum selber machen.
Ja.
Weil ich bin ja auch tatsächlich so ein leidenschaftlicher Jeanshosenstopfer.
Ja. Kann man ja auch sehr kunstvoll machen, ne?
Oh, kunstvoll, weiß nicht. Ich bringe sie zum Beispiel nicht zur Schneiderin, sondern ich lasse das mal meine Mutter machen. So ein kleines Muttersöhnchen, was das angeht. Nur wie du halt auch gerade sagst, ist es natürlich auch einfach ein krasser Effekt im Moment so, oder was ist im Moment so, ja, schon, sag mal, über längere Zeit zu beobachten, einfach so dieser Hyperkonsum, nenne ich es mal, auf dem Bereich der Textilien, wo es natürlich, sag ich mal, in allen Bandbreiten, glaube ich, was geht. Du kannst natürlich, wie du sagst, irgendwie für 15 Euro eine Jeans und für
kannst auch für 500 eine kaufen.
Wahrscheinlich auch für 5.000, wenn, ja, du, genau, wenn du dir die Mühe, ja, machst. Wie glaubst du, kann man das denn so ein bisschen ändern? Was fehlt den Leuten im Moment, dass man so, sag mal, so gedankenlos Textilien kauft und eigentlich ja weiß, was dahinter steht?
Ich glaube, es wird einem auch suggeriert, dass man ständig was Neues bräuchte. Also wenn ein großer Textilist 52 neue Kollektionen im Jahr rausbringt, dann will er die ja an den Mann und an die Frau bringen. Und da wird einem suggeriert, es fehlt einem noch das Besondere, was weiß ich, der Christmas-Sweater und die Hose, die jetzt, ich weiß nicht, gestern war noch skinny in, jetzt muss auf einmal Bootcut sein, musst du alles bei dir im Schrank haben. Also wird einem schon im Grunde ein Defizit suggeriert, den man, das sagt man den oder das? Also du musst ein Defizit füllen anscheinend mit neuer Kleidung. Und jeder von uns wird unheimlich zum Konsum angeregt und wird ich habe das Gefühl, dass auch suggeriert wird, wenn du nicht ordentlich konsumierst, dann bist du nicht Teil der Gesellschaft. Mhm. So. Und das merke ich, glaube ich, auch immer bei unseren Mitarbeiterinnen zum Beispiel, dass für die das auch was ganz Tolles ist, eigenes Geld in der Tasche zu haben. Nicht um zu sparen oder sowas, sondern um teilnehmen zu können an diesem ganzen verrückten Konsumwahnsinn. Ganze Tasche voller Klamotten bei Primark vollpacken. Das ist ja für manche Leute wirklich, und das kann man niemandem verdenken, ein Zeichen für, ich bin dabei. Ich kann mithalten. Ich kann mich auch so schön anziehen. Ich bin auch so ein toller, hübscher Mensch.
Kleider machen Leute.
Ja, auf jeden Fall. Und neue Kleider sind immer toller als Sachen. Man könnte ja auch sagen, es gibt genug Textilien auf der Welt. Ne? Kannst dich jetzt in jedem Kleiderschrank von anderen Leuten mal umschauen. Da findest du auf jeden Fall was einer ablegt, was du vielleicht gerne noch tragen möchtest. Aber für viele Menschen ist gerade auch so Altkleidung mit einem Stigma behaftet. Die möchten gerne neue Sachen
haben. Ja, aber ich glaube, das ist ja sowieso auf so ganz vielen Ebenen irgendwie, ja, dies neu und so.
Neu erfinden, sich selber auch so.
Aber man hat auch schmücken, irgendwie immer so schnell das Gefühl, so, was heißt, aber so ein bisschen so, was ist schnorrerhaft so ein bisschen zu sein. Weißt du, was ich meine? So, dass man halt sagt so, ach, ich kaufe mir das nicht selbst. Ich nehme das
jetzt einfach, obwohl ich so finde, das kann auch genau umgekehrt sein. Also, das kann ja auch so trüffelschweinmäßig sein, dass man denkt so, wow, ich finde auf dem Flohmarkt was ganz Tolles, was ganz besonders ist, auch womit auch wirklich kein anderer herumläuft, was nur zu mir passt. Oder ich finde auch bei Freunden von mir was sie gar nicht mehr tragen. Die Sachen, die man nicht mehr trägt, die machen einen ja auch jetzt nicht besonders happy, ehrlich gesagt. Und die, man kriegt manchmal fast ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so Sachen im Schrank hast, von denen du weißt, Schiete war eigentlich ein Fehlkauf. Aber man wird sie nicht, man wird sie natürlich nicht los.
Also ich muss sagen, ich habe halt schon das ein oder andere Laster, aber wo ich echt das, glaube ich, ganz gut von mir wegweisen kann, sind so Klamotten. Also ich hatte so eine Phase, da war ich richtig schlimm mit Schuhen. Also da hatte ich wirklich so 15 Paar Schuhe.
Hast nur zwei Füße, ne?
Eben. Ja. Aber ich war trotzdem so, oh, die finde ich auch geil. Ja. Und war dann so, dann echt so 15 Paar Schuhe, wo es dann echt so...
Aber es kann dich ja auch sehr glücklich machen.
Hat mich das total glücklich gemacht. Aber es
und
war
das ist
aber
auch das Schöne an Mode.
Aber es ist ja, aber es war halt auch so ein bisschen dieses Haben, Besitzen, Beruhigt. Ja. Und so dieses Kaufen war irgendwie zum Teil, ist mir immer aufgefallen, irgendwie interessanter als eigentlich das Besitzen. So, es war dann so, in dem Moment, wo man dann so an der Kasse war und zwar so, oh,
ist
meine
es schön,
geil, neue
deine
Schuhe.
Babys, ja, genau.
Und dann halt echt auch schon, war ich, keine Ahnung, auch mit als ich schon in den 20ern war, war ich dann trotzdem noch so wie so ein kleines Kind, kann ich die direkt anziehen? So,
ja, ja.
Zack, eine Schuhe rein und ab geht die Post. Aber so Klamotten war ich halt irgendwie, hatte ich auch mal so eine kurze Phase, aber was ganz cool war oder ganz cool ist, mein Patenonkel, der ist halt also mehr oder weniger exakt gleiche Größe wie ich, selbe Schuhgröße, ähnlicher Geschmack. Nur der ist halt auch jemand, der halt sehr, sehr gerne Klamotten kauft.
Ah, schön, und so, der kann die dann bei dir abladen.
Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel, das ist kein Witz, das Hemd und zum Beispiel auch hier das Hemd und meine graue Hose, nochmal fürs Mikrofon, sind tatsächlich von ihm.
So, ja, teilen, also, tauschen, leihen, das sind ja auch Konzepte, mit denen man auch... So diesen Wunsch nach Neuem befriedigen kann, wenn man möchte. Ich glaube aber trotzdem, dass Männer auch weniger, sag ich mal, gefährdet sind, weil die nicht ganz so doll von der Werbung, denen nicht ganz so doll suggeriert wird, dass sie ständig was Neues haben müssen. Oder in der Modebranche. Die werden vielleicht immer noch traditionell eher bei so Technik-Scheiß getargetet.
Fußballschuhe.
Oder irgendwie sowas, ja.
Trikots.
Ich glaube, in der Damenmode ist der Zirkus noch verrückter. Da hast du Glück gehabt.
Word. Ja, nee. Das kann sehr gut sein. Aber ich muss sagen, ich gefühlt hat das trotzdem, also, sag ich mal, jetzt, das ganze Geschlechterthema eigentlich immer schwammiger wird, was ich eigentlich total gut finde, das ist halt nicht
weniger mehr strikt.
So, genau, weniger strikt. Finde ich, merkt man das auch bei Männern, dass man sich da mehr mit auseinandersetzt, also ich setze mich damit auch auf eine gewisse Art und Weise auseinander, bin aber irgendwie auch mal ein bisschen zu geizig, um für Klamotten Geld auszugeben.
Naja, und du hast ja vielleicht dich auch schon gefunden, dich mit deinem Stil, du weißt
das
was dir steht, du kennst deinen Freundeskreis und ordnest dich ja auch mit deiner, sag ich mal, persönlichen Uniform bei denen so mit ein, die wissen, Fritz sieht immer so und so aus, also ich merke es bei mir, je älter ich werde, umso eher weiß ich ja, was mir steht, was ich schon im Schrank habe, was ich noch brauche. Ich muss mich jetzt nicht nochmal neu erfinden. Als ich jung war, musste ich natürlich ständig zum Sommer- und Winterschlussverkauf und nochmal jeden Modescheiß mitmachen, um dann zu merken, steht mir gar nicht oder gefällt mir gar nicht oder... Jetzt weiß ich, ne, ich muss mir keinen roten Pullover kaufen, auch wenn ich rote Pullover an anderen Leuten schön finde.
Ist rot
an
so
mir finde ich ihn nicht schön, dann brauche ich nicht noch einen, sorry.
Ist rot nicht so deine Farbe?
Anscheinend nicht, trage ich nicht. Ne, aber da bin ich jetzt einfach nicht mehr so empfänglich oder auch nicht mehr so, da habe ich einfach eine größere Sicherheit, dass ich das nicht brauche. Und ich weiß jetzt ja auch, dass Sachen, die qualitätvoll sind, einfach mich länger begleiten und auch länger glücklich machen.
Mhm.
Das ist ja eine Sache, das weiß man nicht, das kann einem jemand sagen, aber das glaubt man ja immer nicht. Das merkt man ja immer erst, wenn man selber das erfahren hat.
Ja, aber ich finde es so krass, weil ich habe das Gefühl jetzt auch vor allem so in die Generation, die jetzt so nachkommt, dass es da nochmal irgendwie auf eine gewisse Art und Weise das vom Gefühl her die Leute auf der einen Seite sich viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen, irgendwie das Thema Secondhand viel größer geworden ist, auf der anderen Seite aber, sag ich mal, irgendwie zeitgleich aber auch so dieses immer wieder was Neues kaufen irgendwie noch verstärkter wird.
Ja, auch so durch soziale Medien, ne? Ja. Dir wird ja im Grunde die ganze Zeit in deiner eigenen Hand, in deinem eigenen Smartphone Werbung ausgespielt. Du kannst dich ja im Grunde nur durch einen Boykott dagegen wehren.
Ja.
Aber ich glaube schon, du hast es eben auch gesagt, ich erlebe die jüngeren kaufkräftigen Generation als reflektierter als wir damals. Also die haben viel mehr die sind viel kritischer auch mit, was Konsum angeht und so. Also die Menschen, die ich kenne. Hoffe ich, dass das so bleibt, ne?
Ja, ich habe das Gefühl, also ich habe halt irgendwie das Gefühl, so beides, also es ist so ein, auch so ein Weg in so, spaltet sich auf in so zwei Extreme.
Das kann sehr gut sein.
So, also irgendwie, ja. Dass zum einen irgendwie Secondhand total wichtig ist, aber ich zum Teil dann auch schon in der Bahn saß und dann so 14-, 15-Jährigen bei so Gesprächen gelauscht habe, wo es dann um Schuhe
fiel. Da musst du aber auch überlegen, wen siehst du, was sind das für Schüler, ne?
U3 Kellinghusenstraße.
Ja, genau. Also das ist, ich glaube, dieses Stigma Altkleider ist bei den Menschen, die auf Kleiderkammern angewiesen sind, groß. Bei denen, die das als wertvolle Erweiterung der eigenen Individualität und Trüffelschwein, sagte ich vorhin, ne, dieses Schätze entdecken oder ganz besondere Teile finden, die man sonst nirgendwo kriegt. Das ist ja eine ganz andere Art von Zielgruppe. Da geht's ja nicht um die reine Bekleidung, also um dieses, ich halte mich warm und ich jedes Kind braucht eine Winterjacke, so, sondern da geht es ja um wirklich um dieses, was macht mich und Mode, was macht Mode für mein eigenes Ego aus? Also das ist, glaube ich, schon, da hat dann nicht mehr mit dem Bedarf an Bekleidung zu tun, sondern tatsächlich mit der Freude an Verkleidung oder Kleidung oder so. Das ist, glaube ich, das ist schon ein bisschen, das sind schon die informierteren, vielleicht auch gebildeteren Kinder, die du da wahrscheinlich getroffen hast, sage ich mal so.
Ja, das kann natürlich sehr gut sein.
Und das sind auch die, die sehr gut informiert sind über alles, was mit Konsum und so zu tun hat und Konsumkritik, Umweltschutz und so. Also da erleben wir haben häufig Schulklassen mal zu Besuch und da erleben wir, dass die wirklich richtig Bescheid wissen, auch sehr kritische Fragen stellen und auch sehr, sehr offen sind für neue Ideen. So, also alles, was mit Tauschen, Teilen, Leihen und so zu tun hat. Das sind ja Konzepte, die im Grunde diesen Neuheitscharakter von Mode erhalten, aber ohne, dass man sich selber immer damit eindecken muss, zum Beispiel.
Ja, finde ich tatsächlich sehr interessant. Also das Gefühl habe ich zum Teil auch, also man merkt es ja auch einfach so mit Friday for Future und sowas, dass das ja, sag ich mal, die Themen natürlich nochmal viel akuter sind als jetzt vor 5, 6 Jahren. Also wenn ich so überlege, so vor 10 Jahren, das ist ja auch nicht so lange her ist, irgendwie schon 2011, ging es ja schon irgendwie um Klimaschutz und so weiter und so fort. Da hat man ja irgendwie immer noch eher noch ein bisschen drüber gelacht, so von wegen, hey, jetzt entspannt euch mal ein bisschen, so schlimm kann das ja nicht sein. So, und jetzt ja wirklich auch so an so Punkte kommt, wo man merkt, okay, dieses ganze Thema Konsum, wie man mit Sachen umgeht, sag mal auch ressourcenschonend Dinge anzugehen, dass das halt so komplett vernachlässigt wurde, finde ich schon sehr interessant. Was ich aber auch irgendwie nur so krass finde, so auch so dieses Konsumding, habe ich zum Teil das Gefühl, dass es halt so auch zum Teil darum geht, etwas nachzuahmen, was man gar nicht so richtig ist. So, also so wenn ich jetzt so auch mal merke, so wie so Gucci, diese ganzen High-Fashion-Brands, nennen wir sie mal so, irgendwie nennt, wo man so merkt, so ey, irgendwie jeder
heißt jetzt nachhaltig, ne?
Ja,
das ist schon, da ist wahnsinnig viel Greenwashing auch dabei. Also, Nachhaltigkeit oder so, das ist ja das musst du ja jetzt machen, sonst bist du ja uncool. So.
Aber nicht nur Thema nachhaltig, sondern dass ich das Gefühl habe, so irgendwie, dass auch jeder irgendwie ein Accessoire, ein Piece davon haben muss, auch wenn man sich es eigentlich gar nicht so richtig leisten. Also weil so irgendwie auch so ein bisschen so den Status darüber immer
auf
zu definieren.
Auf jeden Fall.
Wo man so manchmal das Gefühl hat, okay, die Leute, die es sich eigentlich wirklich leisten können, die kaufen sich das gar nicht, aber die Leute, die quasi das sein wollen, was quasi jemand vorgibt, gehen dann halt trotzdem das dann mal so zu solchen Sachen hin.
Also ich glaube, Mode hat ja immer was damit zu tun gehabt, sich auch einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen und auch zu zeigen, dass man zusammengehört oder so. Früher waren die Gruppen nur viel klarer und kleiner definiert. Ne? Inzwischen ist die Gruppe an Leuten, mit denen du dich identifizierst, riesengroß, dadurch, dass du die nicht nur persönlich kennst, sondern dass du die auch siehst in deinem Handy, bei Instagram oder so. Das sind ja alles keine Menschen mehr, mit denen du zusammen in einem Dorf lebst und wo du dann, weiß ich nicht, früher gab's, was weiß ich, die Rocker und die Popper und die, und das, die erkennst du an unterschiedlichen Klamotten. Das war dann aber ein fester Kreis aus 4 Leuten, so.
Okay.
Oder 6. Und inzwischen ist es, siehst du halt viel mehr und deswegen auch viel, viel mehr solcher Trends. Also, ne, dann ist es nicht nur eine Tasche, an der du dich erkennen kannst gegenseitig, sondern da gibt's ja ganz viele Teile und unendlich viele Formen von Uniformen, um dich, um zu zeigen, wie du dich identifizierst. So.
Ja, aber ist jetzt die Frage, sind die Leute jetzt wirklich individueller als
Nein,
damals
natürlich.
In dem
Uniform habe ich ja schon gesagt. Aber das ist immer schon so gewesen. Also auch wenn du dich komplett dagegen wehrst und sagst, du machst mal dem ganzen Zirkus nicht mit, du, weiß ich nicht, du trägst jetzt nur noch Abgelegtes oder so. Das ist auch zugehörig.
Mülltüten.
Ja, gut, das wäre natürlich besonders verrückt, aber ne, sonst so
ich
dieses, dass
man sagt. Ich trage nur noch Lidl-Einkaufstüten.
Da müsstest du mal gucken, wer das sonst noch so macht.
Niemand.
Wenn du nach einer Gruppe suchst. Aber egal wie viel Geld oder wie viel Aufwand oder so du in dein Outfit steckst, es hat immer eine Aussagekraft. Das ist ja dein. Also Mode hat ganz viel mit seinem Inneren nach außen kehren.
Man kann nicht kommunizieren,
absolut.
Wie war das? Also es ist ja auch immer, es ist trotzdem ein Statement, auch wenn ich die Lidl-Tüle anziehe.
Ja, genau das. Genau das.
Ja, Klamotte ist doch irgendwie schon was Abgefahrenes.
Ja, Klamotte braucht man, ne? Wir haben ja kein Fell. Aber dass Klamotte so unterschiedlich ist und dass man über diese Unterschiedlichkeit so viel zeigt, das ist das Verrückte. Eigentlich könntest du ja sagen, alle Leute sollen einfach nur Lidl-Tüten tragen. Weil hält ja warm, ist wasserdicht, also bist nicht nass, ist praktisch, abwischbar etc.
Und ist quasi, ja, schnell zu reinigen.
Und wenn du deins verloren hast, nimmst du halt das vom anderen, mach nichts.
Und
nix.
Ist Upcycling.
Absolut. Aber Mode, das ist halt das ist was anderes. Das ist was, was Spaß macht, was einen schmückt, was einen beruhigt.
Ja. Wie bist du denn damals überhaupt, sag mal, in der Textilbranche gelandet? So, was hat dich da angetrieben? War es wirklich so dieses, ach, ich mache mir jetzt einfach alles selbst, was ich jemals tragen wollte?
Ich bin immer schon eine passionierte Selbermacherin gewesen, auf jeden Fall. Und ich habe da auch viel Freude dran gehabt, auch immer schon zu nähen und zu basteln und so. Dass das dann irgendwie ein Berufsweg geworden ist, das war reiner Zufall.
Ja.
Was? Ich habe mir nicht so viel Gedanken früher gemacht über wo Wege so hinführen.
Aber das ist doch eigentlich was Gutes, oder? Hattest du dann jemals über sowas in dem Sinn, dass du warst so, ach, was mache ich hier eigentlich so ein bisschen in Richtung Existenzängste, oder warst du immer so, wie würdest du dich da beschreiben?
Existenzängste oder, ja, weiß ich nicht. Ich habe das schon manchmal, dass ich denke, ach, ich wäre auch ein guter Schlüsseldienst geworden oder
wäre ich mal Schlosserin geworden.
Ja, man ist ja mehr als nur eine Person und ein Talent. Ne? Ich glaube, ich hätte auch viele andere, hätte an vielen Sachen auch noch Spaß gefunden.
Aber warum bist du bei den Textilien gelandet? Was war der Ausschlaggebende?
Ich finde, es ist sehr vielseitig. Also das ist ist was Handwerkliches, aber auch was für den Kopf. Also man muss ja auch viel berechnen und so. Und inzwischen bin ich ja gar nicht mehr so viel direkt an der Textilie, sondern Conny und ich machen ja alles, was drumherum ist. Also dieses ganze Business überhaupt jeden Tag auf die Beine stellen und organisieren und machen. Das hat mit Textilien im Grunde fast gar nicht mehr für uns viel zu tun, sondern ganz viel natürlich mit Marketing, mit Organisation, mit Personal, mit, könnte dir 1000 weitere Sachen sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was mir so viel Freude daran macht, dass das Produkt was ganz Schönes ist, wir selber machen, genau, was wir auf eine Art und Weise fertigen, hinter der wir total stehen können, was wir aus einem Material fertigen, was wir toll finden und auf, ja, wo wir auch im Grunde vielleicht einen kleinen Denkansatz in dieses große Modebusiness reinbringen können, dass nämlich Material und Arbeitsweise auch anders gedacht werden kann, dass man auch jenseits von Kollektionszyklen irgendwie schöne Dinge machen kann. Und dieses schöne Produkt dann an den Mann und an die Frau zu bringen, das ist, finde ich, super vielseitig und super schön und das macht einfach viel Spaß. Also es gibt jeden Tag unterschiedliche Aufgaben zu tun. Ich glaube, das ist das, was mir so gut gefällt.
Quasi die Abwechslung am Ende, wo Absolut. Du sagst, so, das macht's eigentlich so wertvoll.
Absolut. Das macht mir auch so Freude, dass in dem Moment, wo ich denke, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf Zahlen, dann gibt's auf jeden Fall was zum Thema, haben alle ihre Urlaubsanträge verstanden.
Genau. Was mich bei euch oder sag ich mal auch in diesem Format natürlich so sehr interessiert ist, ist auch so, warum sind die Leute die Wege schlussendlich gegangen, die sie irgendwie gegangen sind, weil ich sag mal, das was ihr macht, ist ja eigentlich mehr oder weniger, was heißt gemeinnützige Arbeit, ja. Aber ihr habt euch ja ganz bewusst zum Teil, also ich meine, ich habe gesehen, Conny ist Doktorin für Philosophie, du bist studierte Textildesignerin, ja. So, wo man sagt so, hey, da kannst du ja in alle Richtungen gehen. Warum sagt man sich dann irgendwie, ich meine, euch gibt's jetzt ja auch schon ein paar Jährchen.
Sechs Stück.
Ich wollte nicht, aber sechs Jahre. Warum macht man das dann? Dass man sagt so, hey, ich habe zwar einen sicheren Job und hey, ich könnte wahrscheinlich sogar noch mal mehr verdienen, aber ich habe eigentlich, das Geld ist mir jetzt gerade gar nicht mal mehr so wichtig, sondern ich mache dann das.
Ich glaube, das hat einfach so eine Eigendynamik entwickelt. Man muss auch sagen, Conny und ich haben uns irgendwie gesucht und gefunden oder nicht gesucht und trotzdem gefunden.
Gegenseitig in den Schoß gefallen.
So ungefähr. Ich glaube, wenn man am Studieren ist, Conny hat das schon häufiger erzählt, da hat sie sich schon vorgestellt, ach, sie wird, könnte sich schon vorstellen, dass sie irgendwie in einem Museum arbeitet. Ne? Die hat Kulturwissenschaften studiert, angewandte Kulturwissenschaften. Und dann ist sie aber über unterschiedliche Praktika, die sie auch gemacht hat, in die Stadtplanung reingerutscht, wie man manchmal so reinrutscht. Mhm. Und hat da im Rahmen der internationalen Bauausstellung 2013 Kunst- und Kulturprojekte für Wilhelmsburg entwickelt. Und da ging es darum, nicht nur Architekturgeschichten zu machen, also die Bauausstellung hört sich ja an wie eine Architekturgeschichte.
Das ist auch die Gartenmesse und sowas.
Ja, die ist viel zur gleichen Zeit, genau. Also nicht nur Häuser bauen zu lassen oder tolle Konzepte für Häuser zu machen, sondern tatsächlich auch, Wilhelmsburg war ja ein fertiger Stadtteil, mal zu gucken, was braucht der Stadtteil an kulturellen Dingen noch dazu. Und da ist sie dann tatsächlich über so innovative Konzepte, erstmal ist sie durch Zufall an jemanden gestoßen, der sich ganz toll im Stadtteil auskannte und vor allen Dingen mit Nähmaschinen irgendwie was zu tun hatte.
Das war es nicht du?
Nee, das war nicht ich. Das war Passage. Aha. Unsere Chefin Gudrun Stefaniak, die leitet eine gemeinnützige GmbH, die ganz viel Qualifizierung und Weiterbildung für Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit macht und auch eine Kleiderkammer unterhält. Und die hatten auch eine Näherei mal gehabt, die aber geschlossen war und hatte diese ganzen Maschinen noch. Und durch irgendeinen verrückten Zufall saßen Conny und Gudrun mal zusammen und haben gedacht, was kann man denn mit diesen Nähmaschinen machen? Und Conny hat gesagt, Mensch, wir suchen doch neue Konzepte für den Stadtteil. Coworking ist doch in aller Munde, lass doch textiles Coworking machen. Verkürze ich jetzt mal so. Und hat das irgendwie, glaube ich, so relativ mit so ganz viel Idealismus aus dem Boden gestampft und hat dann jemanden gesucht, der das macht. Und ich hatte mir vorher ins Universum gewünscht, dass ich einen schönen Job finde, der mit Textilien zu tun hat, weil ich das gelernt habe und der aber in Teilzeit zu machen ist, weil ich zwei kleine Kinder hatte und bitte in Wilhelmsburg, weil ich da hingezogen war und nicht so weit fahren wollte. Und dann las ich bei Facebook, das war damals noch ein großes Ding, las ich, dass meine Partyfreundin Conny so ein Coworking-Space aufmacht und jemand sucht, der den leitet. Und so kam es dazu. Also alles relativ zufällige Verbindung von Leuten, die irgendwie zusammen mehr sind als alleine. So. So ist es passiert. Immer wieder Zufälle, Zufälle, Zufälle. Und durch diese Verbindung zu Passage haben wir halt auch diese Ressource Altkleider entdeckt. Weil die haben eine Kleiderkammer und da haben wir gesehen, wie viel Altkleider jeden Tag im Grunde bei denen auf dem Hof gekarrt werden und viele davon werden weitervermittelt an Menschen, hatten wir ja schon drüber gesprochen, Menschen, die nicht so viel Geld haben, sich ständig was Neues kaufen zu können. Aber sehr, sehr viel davon ist fürs weitere Tragen nicht mehr geeignet. Ist verschlissen, zerschlissen, verschmutzt und so
weiter. Das hatten wir auch mal gekriegt hier bei Hanseatic Help, dass da zum Teil dann irgendwelche...
Also was die Leute in diesen
Schuhe mit solchen Absätzen abgegeben werden.
Ja, aber auch so auch zum Teil wirklich arg verschmutzten, geschmacklose Sachen. Es ist unglaublich, was da an Textilmüll im Grunde in die Verwertung muss danach. Verwertung bedeutet häufig...
Ja, es wird halt alles wegverbrannt. Also das war so traurig. Und dann haben wir eine Tour gehabt bei Hanseatic Help und standen am Ende irgendwie in so einer Ecke vor so, keine Ahnung, wie viel Rollcontainern und waren so, ja, das ist halt alles, das ist irgendwie das, was wir alle 3 bis 4 Monate irgendwie zusammenkriegen, was sich halt auch tierisch geleppert hat am Ende, wo man echt irgendwie über Tonnen im Jahr spricht.
Absolut.
Man sagt so, ey, das kann man... Also wenn,
das kannst du nicht weitervermitteln, wer braucht
es? Vor allem willst du helfen am Ende oder willst du die Leute in Probleme bringen? Weil ich meine, da ist ja auch irgendwie eine gemeinnützige Veranstaltung, die da irgendwie stattfindet, wo halt jetzt, sag ich mal, das Geld natürlich auch für ganz andere Sachen ausgegeben kann und du am Ende eigentlich einen riesen Posten hast, weil du immer deine Klamotten recycelst.
Ja, also...
wo Leute zu blöd sind, die selbst wegzuschmeißen.
Erstmal sich die überhaupt anzuschaffen, obwohl sie vielleicht gar nicht brauchen und dann... für die ist dann dieses in den Container werfen so eine Entsorgung, denken noch so, ach geil, habe ich nichts mehr mit zu tun, aber dass die im Grunde auch kein anderer mehr tragen kann.
Irgendjemand wird sich darüber schon freuen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht die richtige Annahme. Ne?
Ja, haben wir auch gelernt.
Ja.
Das war, dass man da auf jeden Fall sich Gedanken machen sollte, was man da abgibt. Ist ja auch eigentlich ein ziemlich aktuelles Thema jetzt, wo es wieder kalt wird.
Absolut. Aber es ist ja häufig so, dass die Leute dann auch nicht zur richtigen Jahreszeit die richtigen Sachen aussortieren.
Im Winter die Sommerklamotten.
Ja, ja, und Hanseatic Help, mit denen haben wir auch eine tolle Kooperation gehabt. Die haben uns ihre ganzen XXL-Jeans gegeben. Also da werden auch viele Jeans vom durchschnittlichen deutschen Mann gespendet.
Vom durchschnittlichen dicken deutschen Mann.
Das hast du gesagt.
Ich fand's so lustig, weil es wären 3Ds.
Die DDDs.
Oha.
Und die Menschen, für die Hanseatic Help hauptsächlich gesammelt hat, das sind Geflüchtete, die häufig eher kleiner und eher schmaler sind. Das heißt, mit diesen gigantischen Zelten von Jeans konnten die im Grunde nicht.
Größe 46?
Ja, muss es auf jeden Fall. Natürlich, sehr, sehr viele Menschen sind nicht die sogenannte Normgröße. Ne? Das ist doch ganz normal, dass es sehr, sehr viele große Größen gibt. Müsste es eigentlich noch viel mehr geben und noch viel mehr
ich
sehen.
Ich frage mich halt nur so, bis wohin es geht. Also ich habe 34.
Ich glaube, also da müsstest du jetzt mal, da käme ich nicht aus, aber ich, ne, alle Menschen müssen was
tragen.
Bei Hanseatic Help ist es aber so, dass die sich ja um die Versorgung von Obdachlosen und von Geflüchteten zum Beispiel kümmern und die haben einfach andere Statur und die brauchen keine Abendkleider mit Pailletten und auch keine Plateau-Stiefeletten, Stilettos in weißem Lackleder.
Oh, ne? Herrlich.
Da geht einfach Nachfrage und Angebot da manchmal aneinander vorbei.
Nee, das habe ich da auch gemerkt. Also es ist schon wild, wie Textilien irgendwie das Ganze...
Wie Textilien als Einwegprodukte häufig wahrgenommen werden, ja. Oder so genutzt werden.
Ja, es ist halt einfach so abgefahren. Ich habe, glaube ich, auch schon davon erzählt. Das ist einer der wenigen Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Was stimmt nicht.
Du hast ja noch ein paar Wochen Zeit.
Nee, aber das nennt sich Konsum von Till... Vergessen, wie der heißt.
Kannst du ja in die Shownotes reinschreiben.
Was?
Kannst du ja nachher in die Shownotes reinschreiben.
In die Shownotes.
Weil dann kann ich das auch lesen.
In die Shownotes. Shownotes. Und der hat halt auch so ein bisschen beschrieben, was da alles falsch läuft. Und das ist halt wirklich so, es ist zum Teil einfach als Wegwerfprodukt eigentlich konzipiert.
Und du musst dir ja vorstellen, auch wenn du ein T-Shirt für 2,50 Euro irgendwo kaufst, das ist ja so viel wie ein Kaffee, sage ich mal so, dann hast du das Gefühl, du kannst es auch wegschmeißen wie einen leeren Kaffeebecher. Ja. Aber du stell dir vor, es gibt ja keine Maschine irgendwo am anderen Ende der Welt, wo man oben, was weiß ich, alte PET-Flaschen reinschmeißt, am besten schön aus dem Meer gefischt oder so, und unten kommt dann ein geiles neues Shirt raus für 2,50. So. Sondern irgendwo am anderen Ende der Welt oder an mehreren anderen Enden der Welt hat jemand gesessen und das mit seinen eigenen Händen hergestellt zu einem leider wahrscheinlich Hungerlohn und hat dabei womöglich noch die Gesundheit seiner seine Gesundheit, die seiner Familie und der Umwelt aufs Spiel setzen müssen. Also das, dieses, man kann was für hier super billig kaufen und darf das dann entsorgen und hat damit keine Sorgen mehr, ist eine falsche Annahme.
Ja, man hinterfragt es halt auch einfach aus dem Grund.
Man sieht es ja nicht, ist ja nicht da, so tut ja nicht weh.
Ist jetzt ja schon kaputt, so dass es dann halt auch wirklich so einfach auch gar nicht lange halten soll. Und das finde ich so abgefahren, dass man sich davon irgendwie so, was heißt, blenden lässt. Aber ich war irgendwann so mit mich immer gefragt, wie kann das sein, dass mein Vater noch eine Jeanshose von vor 30 Jahren hat?
Und warum passt denn der da noch rein?
Warum meine passt Güte? Der da noch rein? Ja, mein Vater hat tatsächlich ganz gut sein Gewicht gehalten. Er hat sogar schon wieder abgenommen. Mm. Sehr schmaler Typ.
Na gut, aber die Jeans, die alten Jeans, die sind fantastische Qualität.
Aber das finde ich ja so absurd, weil ich habe mit meinem Vater, mit meinen Eltern Diskussionen darüber gehabt, dass ich meine Klamotten so schlecht behandle und habe mich ja so selbst hinterfragt. Ja. Aber bis ich dann halt auch so gemerkt habe, okay, die Klamotten werden halt auch einfach nicht mehr so gemacht, dass du sagst, hey, ich kaufe jetzt eine Hose oder eine Jacke fürs Leben, weil ich meine, das früher war das noch richtiger Jeansstoff, so da war nichts irgendwie mit Plastik drin.
Überhaupt kein Elastan.
Musstest du wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen einlaufen, dass du die überhaupt geil tragen konntest.
Ja, und die war auch noch nicht, die war nicht irgendwie noch gebleached oder sowas, ne? Das, also, es gibt ja viele Prozesse, die, bevor du deine Jeans trägst, schon die Jeans über sich ergehen lassen musst. Die machen aber die Haltbarkeit natürlich deutlich geringer.
Ich habe den Stein gewaschen.
Ja, absolut.
Ich habe, glaube ich, irgendwann mal so eine verrückte Doku halt auch gesehen, wo dann ein Typ, irgendwie eine alte Levi's, wie heißt sie? Eine Latzhose. Richtige Arbeitshose. Ja. Und die hat er restauriert und weiterverkauft. Also das war halt irgendwie noch so, also zwar lag die wohl mehrere Jahre im Dreck, aber die war immer noch so sogar tatsächlich ganz interessant durch die ganzen äußeren Einflüsse, dass er die irgendwie gereinigt hat und am Ende dann wieder tragen konnte, so ungefähr.
Aber dein Vater, jetzt komme ich nochmal kurz drauf zurück, der pflegt bestimmt seine Sachen auch ordentlich. Weil darum geht's auch ein bisschen.
Das kann auch eine Rolle spielen.
Du kannst auch ein Kleidungsstück, hast länger vom Kleidungsstück etwas, wenn das so, also es muss natürlich eine gewisse Qualität haben, wenn du das nicht in einer Tour wäschst und dann in Trockner tust und irgendwie das, also, ne, beim Waschen und beim Trocknen, da ist das auch Reibung ausgesetzt. Du kannst das viel seltener zum Beispiel waschen, bei viel niedrigeren Temperaturen hast total lange was davon. Also das ist, glaube ich, auch manchmal so eine Art Wissen, das einem verloren geht. Wie pflege und reinige ich meine Sachen? Wie kümmere ich mich um meine Sachen ordentlich?
Das habe ich tatsächlich auch bei euch gelernt. Dass ich hatte nämlich zum Beispiel jetzt einen Rollkragenpulli von Klaus, den ich richtig cool finde. Ja. Aber halt aus nicht aus Baumwolle, sondern irgendwie... Irgendwas Schönes, ja. Und ich habe halt wirklich einige Sachen... so vor allem auch schöne so Kaschmir-Sachen, die ich
Die kannst du schon einfach noch raushängen.
Ja, das habe ich jetzt gelernt. Also ich habe das seitdem habe ich zum Beispiel mein Hemd habe ich nicht mehr gewaschen seitdem, weil ich das immer nur raushänge oder
wenn es jetzt rausbüste. So schönes knackig kaltes Wetter ist mit ein bisschen Feuchtigkeit, die Sachen, die freuen sich so.
Die riechen sogar besser.
Die riechen super.
Halt vor allem nach einem selbst.
Und die entknittern total schön. Also
das Hemd hier habe ich nämlich einfach rausgehangen und also.
Ja, und eigentlich macht man es, also man wäscht glaube ich viel zu häufig, weil man auch vielleicht bequem ist, ne? Zieht die Sachen abends aus, dann hängt man die nicht raus oder legt die da so, sondern schmeißt die schön in die Wäsche, dann muss man sich erstmal eine Weile nicht drum kümmern. Da kann man, glaube ich, ein bisschen achtsamer oder ein bisschen wertschätzender mit der eigenen Klamotte auch umgehen.
Nee, aber auch so diesen Waschzwang, irgendwie, das habe ich so irgendwie im Kopf zu haben, so, das habe ich jetzt schon getragen, es stinkt jetzt und das einfach rauszuhängen, also ist ja auch so bei einigen tierischen Produkten, da sind ja auch Bakterien drauf, die sich jetzt schon von alleine reinigen wollen.
Ja, natürlich.
Ist ja genau so ein Ding. Habe ich dann rausgefunden, als ich
mir... Hast du dich informiert, ne? Informiert. Ja.
So, was halt total interessant ist, wo man sich ja irgendwie einem gar nicht so bewusst ist.
Genau, weil der Wolle tust du im Grunde nichts Gutes, wenn du die wäschst, ne?
Ist ja am Ende wie jeden Tag Haare waschen. So.
Genau, also mit einem am besten schön aggressiven Zeug.
Mit Terpentin. Genau. Haare waschen mit Terpentin. Ja.
Genau, also man kann irgendwie auch sich gut um seine Sachen kümmern, da hast du länger was von. Und ich würde sagen, das ist auch vielleicht eine Sache, die älteren Generationen noch ein bisschen besser drauf haben. Da hat man nicht ganz. Ja, genau, wahrscheinlich schon. Jetzt ist, wenn alles verfügbar ist und alles geht immer so easy, jeder hat eine Waschmaschine zu Hause, dann macht man das auch irgendwie ständig. Also meine Eltern hatten früher keine Waschmaschine mit Wollprogramm. Da musste man immer so in so einem komischen Waschzug. Ja, das machst du dann aber nicht nach jedem Mal tragen. Da hast du ja gar keinen Bock drauf. Nee. Nee. Wer ist denn so bescheuert?
Ich nicht. Das ist mir zu anstrengend.
Ja.
Auch wenn, ich meine, wenn man weiß, dass sich Wolle selbst reinigt. Ich meine, was ich auch cool finde, Jeans ins Gefrierfach zu
schicken. Ja. Also Jeans, das musst du im Grunde auch bitte so selten wie möglich waschen. Weil
vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich so einen hohen Jeansverschleiß habe.
Dass du sie so häufig wäschst. Ja. Ja, weil guck mal, du musst dir vorstellen, das ist ja, die Jeans ist, die ist zwar robust, aber alles, was mit Reibung zu tun hat, die, das reibt die kleinen oberflächlichen Fasern auf und dann hält es immer nicht mehr so gut. Ne? Das, du merkst es beim Fahrradfahren, da reibt dir ja deine ganze Hose da an der Naht auf. Das liegt nicht daran, dass Jeans an sich ein schlechtes Material ist, sondern dass einfach Reibung besonders schlecht ist dafür. Ja. Die Behandlung ist sozusagen nicht so gut. Also nicht so häufig in die Waschmaschine mit so hohen Drehzahlen und so. Muss gar nicht sein. Hängst ein bisschen
weniger
raus.
Weniger waschen spart man Geld, Energie, Wasser. Ja. Es macht ja alles.
Auch also, Zeit.
Das, aber es macht ja auch, ich hasse auf, es gibt nichts Schlimmeres.
Wäsche machen, dann steht der scheiß Wäscheständer in der Bude.
Mich stört das. Ich werde mal richtig krampfig, wenn ich anfange, Wäsche aufzuhängen, weil dann irgendwie mal nass und knirrig. Kennst du das, wenn du dann plötzlich so richtig so, ich krieg dann mal so Spannung im Rücken und denkst so, ich muss halb wütend, halb smash, irgendwas so, gar nicht angehen. Ne? Warum hält
mich ist das mir so fremd.
Okay, dann geht das nur mir so. Vielen, vielen Dank.
Ja. Vielen
wir
Dank
hier, an guck mal, dich. Wir haben hier genau 45
Minuten. Also da hätten wir noch ewig weiter sammeln können.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ja, wenn wir sie aufhängen.
Und da merkt man, ne, Mode ist mehr als Mode. Das ist irgendwie doch großer Teil des Lebens.
Ja, es spielt, hängt alles ja irgendwie alles zusammen. Es hat ja auch irgendwie Einfluss. Ich meine, gewaschene Jeans so hat auch natürlich, ich glaube jetzt in Europa wahrscheinlich jetzt nicht mehr so doll, dass man das jetzt einfach dann in den nächstbesten See oder Fluss irgendwie ableitet. Aber wenn man sich dann auch mal irgendwie so in
Europa ist auch nur ein kleiner Teil der
Südostasien Erde, ne? anguckt, wo wir das Ganze ja so ein bisschen hinverlagert haben, also dass da einige Flüsse eigentlich gar nicht mehr tragbar sind. Ich glaube, war das der Ganges oder sowas in Indien, wo man sagt so, ey, da kannst du eigentlich gar nicht,
solltest du nicht drin schwimmen. So schrecklich,
ja. Und die Leute machen da immer ihre heilige Waschung drin, wo du denkst, ey, dann kannst du dich auch ins Klärwerk setzen, so ungefähr. Ist vielleicht sogar ein bisschen gesünder, weil das sind irgendwie nur menschliche Fäkalien und nicht irgendwelche anderen. Also ja. Zum Ende ist immer noch so ein klein bisschen Denksport.
Für mich?
Ja.
Oh,
aber das hört sich jetzt erstmal schlimmer an, als es ist. Wir nennen es die 10 Schnellen.
Die 10 Schnellen.
Und das sind einfach so 10 random Fragen, die ich mir jetzt hier so vorhin mal so aus dem Finger gezogen habe, um mal so zu gucken, wie du drauf antwortest.
Aber sind es so Ja-Nein-Antworten oder?
Ja, nein, also kurz und knackig, da muss ich
jetzt okay, weil jetzt du Monolog weißt, ich haben. Könnte sonst 100 Jahre hier noch dir einen Monolog
machen. Ich weiß, das ist geil. So, rot oder grün?
Grün.
Der Mindestlohn in Deutschland ist?
Zu niedrig.
Wen würdest du gerne mal treffen?
Wie heißt sie? Simone Biles, diese Turnerin.
Wieso?
Finde ich toll.
Kenne ich gar nicht.
Flaschen? Was?
Nee.
Kannst du dich mal drüber informieren?
Ganz ja, ich google das gleich. Flaschen oder Leitungswasser?
Leitungswasser.
Das sage ich Impfgegnern.
Geht's noch?
Lieblingsfilm?
Oh weia, mein Lieblingsfilm. Also, jetzt kann ich mich outen, ne? Ja. Dirty Dancing.
Dingsy Dongsy.
Dingsy Dongsy, Dirty Dancing.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Auto oder Fahrrad?
Ach, scheiße. Ich hasse Fahrradfahren, aber ich mach's immer.
Das ist doch aber ist gut. Ist gut, Flugzeug oder Bahn?
Oh, das ist richtig fies, weil ich hasse Bahnfahren, aber ich mach's trotzdem. Ja,
weißt du, ich meine, aber das sind doch die richtigen Ansätze. Mhm. Die Menschen in Deutschland müssen wieder lernen, mehr
selber zu machen.
Haff, haff.
Buh! Groß.